Going to speak in English, but,
ich werde Englisch sprechen.
Auf der Bühne miteinander diskutieren. Dann hören wir noch einmal kurz den Chor mit einem Lied und dann gibt es noch eine Frage- und Antwort-Sektion von einer Viertelstunde für Sie. Denn ich denke, da bei dem Thema gibt es auch eine ganze Reihe von Fragen im Publikum. So,
vielen Dank für diese großartigen Präsentationen heute Abend. Ich muss sagen, ich bin kein Experte, ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler und ich versuche zu verstehen, was in der Welt passiert, in der Welt der Wirtschaft und der Finanzen und verbinde das mit dem, was Sie heute Abend hier vorgetragen haben. Ich beginne. Mal mit dem Alltag. Wir lesen die Wirtschaftsseiten der Zeitungen und da ist es aktuell der Bitcoin, der Schlagzeilen macht. Und die Zeitungen erklären uns, dass dies ein System ist, das auf Computern basiert und die Energie, die für den Umsatz des Bitcoins aktuell genutzt wird, entspricht ungefähr der Energie, die der Staat Serbien braucht. Das ist ein Aspekt. Und zweitens ist da natürlich die Frage der Technik. Das ganze System des Bitcoins basiert auf der Blockchain-Technologie. Vielleicht können Sie dazu auch noch mehr sagen. Es gibt aber auch einen dritten Aspekt, den ich spannend finde. Wenn ich mir die Wirtschaft heute anschaue, nämlich auf der einen Seite die Beziehung zwischen Mathematik und Rationalität und auf der anderen Seite dieses extrem irrationale Handeln bei Ihnen, Frau Cetina, ist das ja sehr deutlich geworden. Die Frage ist, basiert der Bitcoin einfach nur auf dem Glauben an die Energie? Ich sag mal, was zum Bitcoin? Ich möchte nicht sagen, dass ich ein Experte bin für Blockchain, aber der Bitcoin entspricht einem Wert von ungefähr $16,000 oder so. Das ändert sich stündlich. Und Fakt ist eigentlich, niemand weiß, was der Wert des Bitcoins ist. Das ist die klassische Blase. Leute glauben, das Ganze habe einen Wert, aber es gibt keinen inhärenten Wert. Das ist ganz spannend, weil wir uns ja auch auseinandersetzen mit der Frage der Desaggregation von Märkten. Zum Beispiel gibt es keinen Mechanismus zur Festlegung der Preise des Bitcoin. Und die Frage ist, wo wird das enden? Das weiß keiner. Die Leute haben Überlegungen, glauben, was zu wissen, aber tatsächlich weiß es keiner. Die Blockchain-Technik ist eigentlich eine spannende Sache, wenn wir das mal unter dieser evolutionären Perspektive betrachten. Die Märkte verändern sich, aber egal, ob man sich mit Fragen von Clearing, Settlement oder Dokumentation befasst. Hier haben wir massiv schnelle Veränderungen. Bitcoin basiert, wie auch richtig gesagt wurde, auf Energie, aber das ist nicht das Einzige. Das heißt, wir haben eigene Funktionssysteme und man gibt Energie zum Beispiel aus dafür, dass sich wettbewerbsbezogene Aspekte lösen lassen. Aber es gibt noch viele Aspekte darüber hinaus. Wir lesen ja auch immer wieder, dass die Ökonomen befürchten, dass der Bitcoin-Markt zunehmend in andere Märkte integriert wird, also gar nicht mehr separat existiert als eigener Markt, sondern ein Bestandteil der bestehenden Märkte wird. Und wenn dieser Markt dann zusammenbricht, dann hat das massive Konsequenzen. Ja, ein Teil der Geschichte, die ich hier erzählt habe, verweist ja auf diese komplexeren, komplizierteren Märkte. Hier haben wir Simulationen von weniger komplexen Märkten. Und das ist eigentlich genau das, was der Futures-Markt für den Spot-Markt zum Beispiel ist. Sie haben natürlich eine Festlegung von Preisen, das muss dann entsprechend nachvollzogen werden, aber da passieren auch noch andere Dinge und es ist nicht nur die Festlegung der Preise. Im Grunde ist es kurz gefasst so, dass ja die Existenz eines Futures Marktes für Bitcoin die Möglichkeit impliziert, andere Märkte zu unterminieren. Da wirkt dann diese Simulation und das ist das, was die Menschen besorgt sein lässt. Ich meine, es ist egal, wie das Ganze heißt, ob es nun Bitcoin ist oder was anderes, aber die Tatsache, dass die Leute das Ganze behandeln, als sei es eine Währung, ist etwas, was problematisch ist. Es gab kürzlich einen Bericht darüber, dass Leute Kredite aufnehmen, um in den Bitcoin-Markt zu investieren. Und ich glaube, hier sehen wir ganz klar eine Verbindung der Märkte. Das passiert vielleicht nicht in großem Umfang, aber es passiert. Ich würde gerne die Verbindung herstellen zwischen dem Vortrag von Frau Knorr-Zettina über die Märkte und der Dekommodifizierung der Arbeit, die Nick Srinicek angesprochen hat. Wenn ich mir die Finanzmärkte anschaue, dann stelle ich fest, dass die Geschwindigkeit, mit der gehandelt wird, so unglaublich schnell ist aufgrund der Algorithmen, dass das massive Konsequenzen mit sich bringt, weil ja die Finanzmärkte auch in die anderen Märkte intervenieren. Wie sind nun die Machtverhältnisse gestaltet zwischen den Märkten und den Algorithmen? Wie ist es bestellt um die Macht der Algorithmen und reicht die Dekommodifizierung der Arbeit, um das System in Frage zu stellen? Denn das System ist ja quasi schon ein anderes System heute. Ich glaube, Sie verweisen hier genau auf den richtigen Aspekt. Wir haben es ja jetzt bereits mit Dekommodifizierung zu tun. Die Leute verlieren ihren Job wegen Algorithmen. Vielleicht ist das nichts, was dann so explizit als Dekommodifizierung bezeichnet wird, aber der Punkt ist, bestimmte Leute brauchen bestimmte Jobs nicht mehr zu machen, weil sie redundant sind und hier gibt es dann die Lösungen wie das bedingungslose Grundeinkommen oder Ähnliches. Das verschleiert aber einfach nur die Tatsache, dass es eben keine Arbeit mehr gibt. Wenn wir jetzt die selbstfahrenden Autos entwickeln, dann haben wir es ja nicht mit der fernen Zukunft zu tun, sondern mit etwas, was wir wahrscheinlich in 5 Jahren bereits haben. Und da werden Zehntausende von Beschäftigten ihren Job verlieren. Und es wird werden Hunderttausende sein, die eben aufgrund ihrer spezifischen Skills oder ihres Wohnorts oder was auch immer eben keine Möglichkeit mehr haben, diese Arbeit weiterzuführen, die sie bisher geleistet haben. Sie werden nicht mehr gebraucht. Also die Dekommodifizierung findet statt und das vielleicht eben nicht im Rahmen dieses euphemistischen Konzepts. Und sie hat bereits begonnen. Es gibt keinen Arbeitsmarkt mehr. Das ist das, was ich sagen will. Es gibt keinen Markt mehr für meine Fähigkeiten, für das, was ich kann, für meine Qualifizierung. Das heißt, die Finanzmärkte übernehmen die politischen Strategien. Ich glaube nicht, dass das eine Dekommodifizierung ist, denn wenn man arbeitslos ist, ist man trotzdem noch eine Ware. Also ich glaube, Arbeitslosigkeit bedeutet nicht Dekommodifizierung. Da müssen wir vorsichtig sein und differenzieren. Aber ich glaube, da gibt es natürlich Aspekte, in denen der Markt zur zweiten Wirtschaft wird. Und das ist natürlich ein Prozess, der durch Algorithmen global gesteuert und befördert wird. Und da stellt sich die Frage natürlich, wer gewinnt diesen Kampf zwischen Technologie und Arbeit? Und wenn wir zur Kenntnis nehmen und berücksichtigen, dass es eben nicht nur technische Systeme sind oder ökonomische Systeme, wenn wir nicht nur auf das BIP blicken, sondern zur Kenntnis nehmen, dass die Menschen den Markt brauchen, weil sie ein Einkommen brauchen, werden wir beginnen, uns dagegen zu wehren und die Herausforderung anzunehmen. Ich habe auch Ihre Texte gelesen zum Trading, Frau Knörtetine. Und da denke ich, ist ein ganz spannender Aspekt, dass es bisher weder Unternehmen noch Staaten sind, die als Hauptakteure auf dem Markt tätig sind, sondern es sind die Trader oder Maschinen. Sie sind wirklich die Akteure im System, wie Sie das beschreiben. Die Frage lautet also, welche politische Strategie könnten wir entwickeln, um das System umzugestalten? Denn selbst wenn man andere Märkte denkt, scheint es doch so zu sein, dass die Macht so stark beim Finanzmarkt ist, dass es quasi keinen alternativen Markt mehr gibt. Also müssen wir die Finanzmärkte über Bord werfen? Na, das hängt natürlich davon ab, ob man eine Revolution oder eine Reform anstrebt und welche Strategie man wählt. Denn da gibt es natürlich riesige Schwierigkeiten. Ich verstehe, was Sie sagen zur Dekommodifizierung, aber wir müssen doch auch andere Fragen noch berücksichtigen, wie zum Beispiel, was machen die Leute mit ihrer Zeit? Ich meine, gehen sie zurück und verbringen die Zeit dann so, wie sie sie vor Hunderten von Jahren verbracht haben, oder leben sie in Reservaten und geben sich dann dem Alkoholismus hin? Das geht ja nicht mehr, denn diese alte Kultur besteht nicht mehr und die neue gibt es noch nicht. Das heißt, wir haben es mit Riesenproblemen zu tun. Aber wovon handelte Ihre Frage? Die Strategie für die Finanzmärkte, danach hatten Sie gefragt. Nun, da glaube ich, geht es ganz stark um die Frage, wie schaffen wir mehr Kredit, damit die Menschen das Geld mobilisieren, das sie in ihren Rentenfonds haben. Sie haben dieses Geld und dieses Geld sollte ja auch genutzt werden. Und beim Kredit geht es ja um die Zukunft, das sagte Marx, das sagten andere, aber wenn ich einen Kredit bekomme, dann kann ich die Zukunft im Jetzt bauen. Ich muss also nicht warten, bis ich 60 bin und genug gespart habe, um ein Haus zu bauen. Das ist etwas durchaus Reizvolles. Andererseits beginnen die Märkte manchmal zu diktieren, wie die Zukunft aussieht. Denn es gibt spezifische Formen von Märkten, die auch damit zu tun haben, dass Investoren in die Zukunft investieren. Aber Luhmann sagte mal, man sollte mit spitzen Fingern an bestimmte Dinge rangehen. Und die Kreditmargen, da wäre ich sehr, sehr vorsichtig. Denn wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel von einem System wegnehmen, das ja im Großen und Ganzen und quasi vollständig auf dem Kredit basiert, ohne uns Gedanken über die Konsequenzen zu machen. Also das ist vielleicht etwas, was wir den Neorevolutionären überlassen müssen. Also Leute, die alles abreißen wollen und dann wirklich neu bauen wollen. Wenn man das aber nicht will, dann muss man, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Aber bei der Zuweisung von Geld in Zukunft haben wir doch zunehmend mehr die Algorithmen im Spiel. Sie haben das ja selber gesagt. 50% des Handelns läuft schon über Algorithmen, die nicht mehr zu 100% von Menschen gesteuert werden. Heißt die Zuweisung von Zukunft nicht nur in der digitalen Welt, sondern auch in der realen Welt muss sich den Implikationen stellen. Was bedeutet das also für politische Systeme? Was bedeutet das für den sozialen Diskurs? Wir können uns eine Zukunft vorstellen, in der diese Algorithmen so gestaltet sind, dass die Profite eben nicht nur für eine Handvoll Leute generiert werden. Ich denke, es ist durchaus möglich, ein solches Szenario zu haben. Politisch dahin zu kommen, wäre es schwer, aber wir können sicherlich die Algorithmen entsprechend gestalten. Ich rede nicht so gern auf diesen großen Ebenen. Ich denke, wir müssen hier wirklich spezifisch sein und ich glaube, dass der Repo-Markt wirklich kaputt ist. Er steht aber ganz zentral, was die Kredite angeht. Und vielleicht könnten wir einfach hingehen und sagen, wir machen hier Schluss, wir ziehen hier einen Schlussstrich und gehen anders mit Sicherheiten um. Das Problem bei diesen großen Fragen ist ja, dass man tatsächlich sich auch in die Niederungen der Spezifitäten bewegen muss. Ich meine, vor 20 Jahren gab es schon Repo-Probleme. Also das war nicht überraschend, dass das zunehmend bergab geht. Sehe ich genauso. Wir müssen wirklich genau hinschauen, denn die Märkte für Futures und Optionen kommen nicht aus dem Spätkapitalismus, sondern sie stammen aus den frühen landwirtschaftlichen Versuchen, eine Risikoabsicherung zu haben. Sie waren sinnvoll in diesem Kontext und insofern müssen wir schauen, wo sind hier die Auswüchse, wo sind hier die Metastasen, die eben einfach nicht mehr sinnvoll sind und dann etwas machen, was einen anderen Weg denkbar sein lässt. Ich denke, die neuen Regulierungen haben zu Veränderungen im Bereich der Finanzen geführt. Aufgrund von Migration und vielen anderen Faktoren hat sich hier etwas geändert. Aber auch, weil die Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken. Und manchmal gehen Regierungen sogar hin und verhindern bestimmte Mechanismen zur weiteren Beschleunigung der Märkte. Ich verstehe also nicht, warum unsere Regierungen und nach wie vor gibt es ja diese Regierungen und sie sind die Hüter unserer Gesetze. Warum sie also nicht versuchen, diesen Prozess zum Stoppen zu bringen? Und das ist gar kein Widerspruch zu dem, was Sie hier gesagt haben. Aber warum wird nicht etwas gemacht, damit die Menschen eben nicht alle ihren Job verlieren? Es ist ja nicht automatisch so, dass diese Entwicklung folgen muss. Normalerweise sollte man ohnehin hingehen und erst einmal eine Lösung finden für nicht qualifizierte Arbeitskräfte, die dennoch eine Möglichkeit haben, Geld zu verdienen, indem sie in der Automobilindustrie tätig sind. Und wenn man weiß, dass die Leute Geld verdienen, weil sie Autos bauen, dann sollte man als Regierung möglicherweise nicht in den Bereich selbstfahrende Fahrzeuge investieren. Vielmehr sollte man vielleicht hingehen und anders besteuern oder auch etwas tun, was die Qualifizierung der Beschäftigten angeht. Man kann vielleicht Prozesse nicht ganz und gar stoppen, aber man kann sie sicherlich verlangsamen. Man kann sicherlich dazu beitragen, dass sich bestimmte Dinge verlangsamen und eben nicht die absolute Deprofessionalisierung die Konsequenz ist. Wir haben ja noch keine Lösungen, Weiterbildung, Fortbildung, das sind Strategien. Aber das funktioniert eben nicht durchgehend und keine Regierung aktuell, auch nicht die Sozialdemokraten, bemühen sich in irgendeiner Art und Weise auch nur daran zu denken, dass es einen anderen Weg geben könnte. Würden Sie also sagen, dass die Regierungen der wichtigste Akteur werden könnten, sein könnten? Sie könnten den Währungsmarkt stoppen. Das ist ein 5,1 Billionen Dollar Markt Tag für Tag, was den Umsatz des Handelns angeht. Das ist der größte Markt weltweit und das lässt sich stoppen. Man kann die Währung festschreiben. Wir wissen natürlich, welche Probleme es gibt, wenn man die Währung festschreibt. Man muss auch Alternativen finden. Wir wissen aus dem Beispiel Griechenland, dass es schwierig ist, aber man kann was tun. Das ist der Punkt. Ich glaube, wir sahen das nur einmal. Und zwar nach der Weltwirtschaftskrise und dem Zweiten Weltkrieg. Da hat die internationale Community einmal beschlossen, dass etwas getan werden muss. Man kam zusammen und man hat das Bretton Woods-System aufgebaut, das niemals richtig funktioniert hat und 20 Jahre später zusammenbrach. Also es ist nicht so, dass es nicht funktioniert. Der Punkt ist, dass die Regierungen es nicht tun wollen. Sie haben die Macht, aber sie können es nicht. Vielleicht müssen wir ein bisschen von dem verteilten Wissen hier zusammenführen. Ja, soweit hier. Wir hören jetzt nochmal den Chor und dann gibt es auch die Fragen für das Publikum, Fragen zu stellen. Die Möglichkeit für das Publikum, Fragen zu stellen.